feiert man Wein halt mit bestem Wissen und Gewissen gemacht.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Spätvormittag, Conny. Wir sind nicht weit gefahren, also ich zumindest. Wir sind in Göttlisbrunn. Wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Hallo, grüß euch. Ja, wir sind in Göttlisbrunn und zwar im Kanuntum. Eine Region, die seit Generationen für kraftvolle Rotweine, mineralische Terroirweine und klare Herkunft steht. Unser heutiger Gast ist die Hanna Glatzer vom Weingut Glatzer in Göttlisbrunn. Ein Betrieb, der Tradition pflegt, aber gleichzeitig eigensinnig nach vorne schaut. Wir sprechen über traditionelle Strukturen, Hannas eigene Weinlinie, ihre Sicht als Next Generation Winzerin, über Weinevents, Jugendarbeit und darüber, wie man heute Wein mit Haltung macht. Hanna, freut uns sehr, dass wir dich heute vom Mikro haben.
Hallo, ja, mich freut es sehr, dass ihr bei mir in Göttlisbrunn seid. Und ja, hört sich alles sehr cool an. Ich bin gespannt.
Glatzer, ein klingender Name aus Göttlisbrunn. Ich muss zugeben, ich habe ja eher mehr mit den Eltern zu tun gehabt. Liebe Grüße an den Walter und die Doris. Ja, was mir aber natürlich aufgefallen ist, weil man folgt sich ja in echtem Leben und auch online. Du bist diejenige, die jetzt nach außen hin strebt. Du bist viel unterwegs. Immer wieder in Top-Lokalen, Top-Verkostungen, überall auf der Welt unterwegs. Wann hat das angefangen? Wann hast du gesagt, okay, ich werde jetzt auch da in dem Betrieb mitarbeiten oder war es eh immer klar?
Also vorab einmal nein, es war auf keinen Fall immer klar. Und es gibt bei mir sicher nicht Datum X, ab dem ich im Betrieb war. Ich habe 8 Jahre Gymnasium gemacht. Habe immer gewusst, ich werde studieren, ich will studieren, deswegen auch Gymnasium, ist man schneller fertig mit der Schule, hat eine allgemeine Ausbildung. Und ich habe immer gedacht, Weingut, ja, irgendwann einmal, vielleicht dann nach dem Studium wäre schon cool, aber zuerst eher was anderes und das war meinen Eltern sehr wichtig, dass, so, ich bin auch noch ein Bruder, der auch mit mir im Weingut ist, dass wir beide uns einmal schauen, was wollen wir machen. Sie haben uns alle Türen offen gelassen, wir dürfen unseren eigenen Weg wählen und ich habe dann eben direkt nach der Schule, also ich 2019 maturiert, habe ich für 1,5 Jahre Jus studiert, was mir voll Spaß gemacht hat. Nur da war dann auch die Corona-Pandemie und so weiter, wir waren alle zu Hause, wir haben das erste Mal so richtig ohne nebenbei auf der Uni zu sein, in der Schule, wie ich immer, am Betrieb gearbeitet. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich für mich beschlossen habe oder wo ich gemerkt habe, ich will nicht irgendwann nach dem Studium oder vielleicht irgendwann später mal ins Weingut einsteigen, sondern eigentlich ist es das, wo meine Leidenschaft überwiegt.
Das heißt, das hat quasi wirklich der zündende Punkt war dann, wo man gemerkt hat, eigentlich rennt es daheim gut und ich kann mit meinem Handwerk kann ich trotzdem weiterarbeiten, was schon da ist und
ja, ich würde sagen, es war eher Gefühlssache. Ja. Also ich bin eigentlich ein total strukturierter, planender Mensch, aber trotzdem fällt mir immer wieder auf, dass ich die großen Entscheidungen mit Bauchgefühl treffe. Und ich habe einfach gemerkt, mir macht es unglaublich viel Spaß. Es war natürlich schon so, dass ich neben meinem Jus-Studium unterwegs war. Natürlich eben, wie gesagt, habe 2019 im Herbst zum Studieren begonnen, dann Pandemie, also immer wieder mit Unterbrechungen. Aber ich war da schon in der Zeit, habe ich einiges fürs Weingut gemacht und ich habe gemerkt, dass mir das nicht nur, ja, das ist nicht nur ganz okay, wenn und ich mache das halt, dass es erledigt wird, sondern dass es mir unglaublich viel Spaß macht. Und deswegen war dann auch der Schritt, dass ich gesagt habe, gut, Jus-Studium voll cool und alles, und ich hätte es auch sicher fertig gemacht, wenn ich nicht die Option gehabt hätte, in die Weinbranche zu gehen oder wenn ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass das existiert. Und dann ja, habe ich aber beschlossen, es zu beenden und bin dann nach Geisenheim gegangen. Ja.
Ja, was ja jetzt auch ein großer Schritt ist eigentlich, oder?
Ja, natürlich, genau.
Weg von zu Hause.
Ja.
Ja, lange Zeit.
Ja, ich meine, das Ding ist, ich war ja auch vorher schon sehr viel unterwegs. Also das ist nicht so das große Problem für mich.
Hast du nicht so umstellen müssen, quasi.
Nein.
Gib uns einen kurzen Streifzug. Also jetzt die jetzige Generation bist du und dein Bruder, Matthias. Was war vor euch? Wie hat sich das Weingut entwickelt? Wie weit kann man da zurückschauen?
Also wir waren ein ganz traditioneller Mischbetrieb, wie es bei uns in Ostösterreich üblich war, also Landwirtschaft, also Ackerbau, Viehzucht und ein paar Hektar Weingärten. Also das waren, glaube ich, so, bevor es der Papa übernommen hat, so um die 4 Hektar Weingärten, 4,5. Und mein Papa hat dann Mitte der 80er, also eigentlich genau kurz nach dem Weinskandal, ist er mit der Weinbauschule in Gumpoldskirchen fertig geworden, ist heim am Betrieb und hat das eigentlich mehr oder weniger direkt von seinem Urgroßvater übernommen und hat gesagt, jetzt fokussieren wir uns ausschließlich auf den Weinbau und hat dann ja über die 80er eben, wie gesagt, da war sicher auch der, die Basis von dem Ganzen war, dass durch den Weinskandal die ganze österreichische Weinwirtschaft komplett neu durcheinander gewürfelt worden ist. Deswegen hatte er die Möglichkeit, da voll durchzustarten. Und davor, wie gesagt, klassischer Mischbetrieb über Generationen, über Jahrzehnte. Wir kennen jetzt nicht, wie manche andere Weingüter da jetzt ein genaues Datum feststellen, aber ja, 200, 300 Jahre bestehen. Ja. Also das können wir schon ungefähr zurückrechnen.
Und von die, was darfst du sagen, was die größten Unterschiede sind, von dem, wie zum Beispiel der Opa vielleicht die Weine gemacht hat und wie es das du jetzt machst?
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe keine einzige Flasche von meinem, von den Generationen vor meinem Vater probiert. Dadurch, dass mein Vater eigentlich seit Mitte der 80er die Weine gemacht hat, spielt es aber für uns auch gar nicht so eine große Rolle, weil da hat die Entwicklung erst begonnen. Mhm. Vorher hat man Wein halt mit bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber da war natürlich das Know-how und da hat man sich jetzt gar nicht so viel Gedanken über Stilistik oder wie ich immer gemacht. Da hat man geschaut, dass die Trauben reif sind, dass alles passt, und das, wie gesagt, mit bestem Wissen und Gewissen, aber das kann man, glaube ich, nicht vergleichen mit heutigem Weinbau. Mhm. Und über das, was sicher mehr spannender ist, hinzuschauen, ist das, was passiert ist ab dem Zeitpunkt, wo mein Papa im Weingut war, so sagen wir seit Mitte der 80ern, da die Entwicklung bis heute.
Man sagt immer so oft, der Prophet im eigenen Dorf, der ist jetzt da nicht so viel wert, man nimmt das einfach so wahr, das haben wir auch schon in Vorgesprächen gehabt, für uns ist halt, wir sind ja gesegnet, also im Bezirk Bruck an der Leiter aufgewachsen. Für uns ist es ganz normal, dass wir den Neusiedlersee, das Leitergebirge und halt natürlich auch das Kanuntum haben, vor der Tür haben. Aber für alle, die zuhören, erklär uns ein bisschen Göttlesbrunn. Was sind da die Lagen, was gibt es da alles und auch das Kanuntum im Allgemeinen?
Also ich glaube, man kann fast nicht von Göttlesbrunn zu sprechen, ohne über Kanuntum zu sprechen und umgekehrt. Also selbstbewusste Göttlesbrunnerin bin ich jetzt einmal, dass ich das so sage. Göttlesbrunn macht auch den größten, flächenmäßig den größten Anteil von Kanuntum aus. Und ich glaube, wenn wir vielleicht kurz allgemein über Kanuntum sprechen, ist es immer wichtig zu unterteilen zwischen Ost- und West-Kanuntum, um das besser zu verstehen und um die Weine zu verstehen. Und ja, natürlich, wir sind ganz im Osten von Österreich zu Hause. Wir grenzen an die Slowakei, auch zur ungarischen Grenze ist nicht weit. Sprich, der Haupteinfluss in Kanuntum kommt klimatisch gesehen von der Mitte vom Kontinent. Also wir haben kontinentales Klima, speziell natürlich pannonisches Klima. Im Gegensatz zu anderen niederösterreichischen Weinbaugebieten, die deutlich mehr vom Norden oder vom Westen beeinflusst sind. Was aber uns in Kanuntum, und da sprich jetzt das an, was ich gerade vorher erwähnt habe, speziell ausmacht, im Westkanuntum, also wie Göttlesbrunn, Höflein, Abestal, das zählt man zu Westkanuntum, und Ostkanuntum wäre der Spitzerberg mit Brillenkirchen, noch an zwei umliegenden Orten. Und wir reden jetzt hauptsächlich über Westkanuntum, weil da wir 95% unserer Trauben her haben. Und wir haben im Hintergrund unserer Weingärten den Marie-Elender Wald. Und die Fläche ist ungefähr dreimal so groß wie die Weingartenfläche von Göttlesbrunn, Höflein und so weiter. Und dadurch, dass wir in Kanuntum oder vor allem auch bei uns, wir sind Teil in der Brucker Pforte, wo die Ausläufer der Alpen und der Karpaten aufeinandertreffen. Und da bläst konstanter Wind durch. Also wir haben bis zu 300 Windtage im Jahr. Und da kann man sich vorstellen, Wald, kühle Luft, viel Wind. Das heißt, die kühle Luft aus dem Wald kann er in die, oder wird auch in die Weingärten raus transportiert. Und das ist das, was uns in Kanuntum oder vor allem auch bei uns in Göttlesbrunn, was die Stilistik der Weine extrem beeinflusst. Weil es ist warm bei uns. Mhm. Wir haben meistens in Kanuntum, in Bad Deutschaltenburg, einen Hitzerekord in Österreich. Aber das sind zum einen 20 Kilometer circa entfernt von uns und zum anderen, das ist im Ort, wenn es dann also eingekesselt ist im Ort, da wird schon einmal deutlich wärmer als bei den Weingärten, die direkt neben dem Wald sind.
Und das ist auch das, was man quasi schmeckt, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt bei euch viel Zweigelt und Blaufränkisch, was man jetzt, sag jetzt einmal, am Lettergebirge oder am Neusiedlersee oder im Mittelburgenland oder Südburgenland, sag jetzt einmal, am Blaufränkisch hat, was der Unterschied ist, nicht nur der Boden, sondern auch der Wind.
Und natürlich Böden spielen auch wie immer eine Rolle, nur... Also das würde ich auch gar nicht kleinreden, nur mir ist das auch immer so wichtig zu erwähnen mit dem Wald, weil oft wird die Diskussion auch geführt, ihr seid ja nicht so weit weg vom Neusiedlersee, was macht den Unterschied? Und ich glaube, für mich ist da sicher dieses Thema extrem wichtig. Und was man auch nicht vergessen hat, das habe ich jetzt nicht erwähnt, hinter dem Wald ist die Donau. Also das ist, wir vergessen es selber oft wieder, weil wir doch ein Stückchen zur Donau hinfahren, das sind aber nur... um die 5-6 Kilometer Luftlinie. Sprich, eben da vom Norden, vom Wald, von der Donau, kommt viel kühle Luft zu uns.
Das gibt dem Ganzen dann den letzten Schliff noch.
Ja, und ihr habt dann auch kein Problem mit irgendwelchen Feuchtigkeiten, weil dadurch, wenn es geregnet hat und es geht der Wind, dann trocknet ja der Wind wahrscheinlich gleich wieder alles weg.
Genau, und was vielleicht auch eben zum Stichwort Feuchtigkeit, Kanuntum ist das einzige Gebiet in Österreich, abseits der Steiermark, das komplett Dry Farming betreibt. Also bei uns in Kanuntum gibt es keine Bewässerung. Steiermark, glaube ich, braucht es nicht mehr oft, das Gegenteil. Ja. Aber wir sind das einzige Gebiet in Österreich, abgesehen von der Steiermark, wo keine Bewässerung stattfindet. Mhm. Und das finde ich schon auch immer wichtig zu erwähnen, dass man sich das auch wieder ins Bewusstsein ruft. Weil wenn man jetzt vor allem, die Böden auch angesprochen habt, wir haben in Kanuntum, in Göttlisbrunn super spannende Bödenformationen und das ist bei uns selten homogen. Bei uns ist sehr viel gemischte Strukturen. Und
ich habe mal gehört, das ist das Burgund, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob ich so sagen würde, weil wir einfach auch extrem viel Schotter haben. Mhm. Wir haben sehr viel Lehm, Kalk, Spurlöser, aber weit nicht so viel wie in nördlichen Gebieten, aber ein bisschen etwas Ton und natürlich auch Kalk. Nur, man darf sich das bei uns nicht so vorstellen, dass du sagst, das ist der Kalkweingarten, das ist das Schoderweingarten, das, sondern bei uns sind vor allem der Kalk, das sind oft so Einschlüsse, die sich wie so Schlangenlinien durch einen Weingarten ziehen und natürlich in den verschiedenen Bodenschichten. Und da sind wir jetzt wieder, warum ich das gerade angesprochen habe mit dem Dry Farming. Das ist für mich schon ein extrem wichtiges Thema. Ich habe da jetzt auch vor kurzem wieder wissenschaftliche Untersuchung dazu gelesen, weil ja immer wieder diskutiert wird, macht es wirklich einen messbaren Unterschied, ob die Wurzeln tiefer wurzeln, jetzt auch in Bezug auf alte Reben, oder bieten wir uns das alle nur ein und reden es uns schön. Und da ist jetzt wirklich empirisch konnte nachgewiesen werden, dass junge Rebanlagen, egal, sagen wir jetzt mal, steht im Rioja und in Göttlisbrunn, und bei jungen Rebanlagen, die nicht so tief wurzeln, sind die Unterschiede relativ unter Anführungszeichen gering. Wohingegen, wenn man jetzt sagt, alte Reben, und da sind wir jetzt beim Punkt mit der Bewässerung auch schon angekommen, weil wenn ich die Reben verwöhne mit viel Wasser, dann müssen sie nicht tief wurzeln. Und dann komme ich ja nie in den Genuss, dass ich wirklich sage, meine alten Reben sind in tiefe Bodenschichten und können wirklich das Gebiet, das Terroir
zeigen,
widerspiegeln.
Jetzt wächst der Wein. Wer kümmert sich dann um was bei euch im Betrieb? Wie teilt ihr euch die Arbeit auf?
Also wir sind eigentlich ein klassischer Familienbetrieb. Es gibt nicht die eine fixe Aufteilung, aber natürlich hat jeder seinen Bereich. Und wir haben, da ist mir eigentlich fast am wichtigsten anzufangen, unsere Vineyard-Managerin ist meine Oma mit 76 Jahren. Heuer wird 77, eigentlich darf man das ja gar nicht sagen, aber hoffentlich hört es nicht zu.
Hoffentlich schon.
Ja, nein, weil das Alter erwähnt mir nicht unbedingt.
So, das ist ja nicht stimmt.
Nein, Spaß. Und die Frau ist wirklich unglaublich. Also die steht jeden Tag im Weingarten bei 35 Grad, genauso wie bei minus, weiß nicht, was haben wir heuer gehabt, minus 10 Grad, minus 5 Grad. Und schneidet jeden Winter noch selber 10 bis 15 Hektar, also unglaublich. Ohne die würde gar nichts gehen. Und dann gibt es natürlich den Papa, der über alles drüber schaut, der immer noch die zentrale Schlüsselfigur in unserem Weingut ist. Mein Bruder, der extrem viel im Weingarten und im Keller macht. Unser Mechatroniker, unser Maschinist, der zankelt alles. Der hat immer Freude, wenn er was zankeln kann. Und die Mutter, die alles irgendwie zusammenhält, die Leute bei unserem Weingut jederzeit begrüßt. Und ich bin vor allem unterwegs und im Keller. Traktor fahren, das lasse ich bleiben, sonst muss mein Bruder noch mehr zangeln. Aber so finde ich es inzwischen noch immer ganz schön, im Weingarten rauszugehen und im Keller. Und natürlich, wie gesagt, mein Hauptjob ist, unterwegs zu sein.
Das Gesicht nach außen.
Genau.
Ja. Mhm. Jetzt hast du vorher kurz die Hektar angesprochen, aber wie viele Hektar habt ihr insgesamt?
Also wir verarbeiten jetzt ca. 40.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon eine Menge, da kann man sich nicht ausruhen.
Ja, das stimmt.
Jetzt seit den 80ern haben wir gehört, der Vater maßgeblich für die Weine verantwortlich. Jetzt hast du deine eigene Linie. Erzähl uns ein bisschen was über deine Weinlinie.
Also für mich ist es da immer ganz wichtig zu erwähnen, für mich steht Innovation und Tradition in keinem Widerspruch zueinander. Für mich ist das auch generell, das Weinmachen ist ein Prozess. Und ich bin dadurch, dass ich nie diesen Moment hatte, wo ich sage, okay, heute bin ich am Weingut, jetzt bin ich da. Alles, was vorher war, war Blödsinn. Ich mache es jetzt so, wie ich will. Ich habe sie alle keine Ahnung. Und das muss ich leider sagen, das habe ich schon bei ein paar Winzerkollegen. Ich glaube, unsere Generation vielleicht gar nicht mehr so, aber vor allem die, die jetzt so, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre älter sind wie wir, da hat man das schon vielleicht öfters mal gesehen. Aber mein Papa hat mir 2019 die Möglichkeit gegeben, selber mal zu experimentieren. Und ich hätte mich nie fragen traut, weil ich war damals 18, gerade maturiert. Ja, man dachte, kann ich nicht fragen, ob ich was machen darf. Aber das war für ihn ganz klar. Er hat gesagt, find deinen Weg, mach, was du willst, das ist mir egal. Du hast überhaupt keinen Druck, dass das irgendwie am Markt kommt oder du brauchst da keinen kommerziellen Hintergedanken. Mir ist einfach wichtig, du probierst dich aus, du experimentierst und du findest deinen Weg. Mhm. Wenn du was brauchst, wenn du Fragen hast, ich bin da, aber ich werde dir nicht sagen, du musst das und das machen oder du musst es so und so machen. Und ich habe natürlich schon meine Ideen gehabt, was ich gern probieren würde, auch wenn ich jetzt nicht aktiv danach gefragt habe. Und ich weiß ja ganz klar vom Anfang an, ich möchte mit Trauben, also mit Rebsorten arbeiten, die bei unserem Betrieb nicht so eine große Rolle spielen, weil ich wollte nicht im fünften Zweigel machen, im vierten Blaufränkisch, im dritten Veltliner, auch wenn ich diese Rebsorten liebe und es liebe, damit zu arbeiten. Aber das machen wir eh die ganze Zeit. Und ich wollte da nie, das heißt, der Blaufränkisch ist besser oder schlechter oder so und so wie der vom Papa. Und ich wollte das einfach ganz eigenständig ja, haben. Und dann, wie gesagt, das hat eben begonnen, mehr als wie auf Experimentbasis 2019.
Was hast du genommen für Rebsorten?
Cabernet Sauvignon und Traminer.
Die habt ihr schon gehabt.
Der Traminer ist unser ältester Weingarten. Also der ist 50 Jahre circa. Das ist auch eine Mischung aus, da hat man damals sogar noch nicht gewusst, dass da verschiedene Unterkategorien vom Traminer gibt. Das ist gelber Traminer, roter Traminer, Gewürztraminer. Genau.
Wie gemischter Satz quasi.
Ja, Traminer, genau. Gemischter Satz. Traminer, gemischter Satz, genau. Und Cabernet haben wir auch Anfang 2000er irgendwann gepflanzt.
Aber habt ihr das dann quasi nie reinseitig ausgebaut, sondern das war eher so ein Cuvée-Partner?
Also der Cabernet ist immer als Cuvée-Partner verwendet worden, ist ja nicht viel Menge da. Mhm. Und der Traminer, das war immer ein bisschen ein Thema, weil Traminer kannst du nicht cuvetieren, weil dann, auch wenn du 3% reinschneidest, das schmeckt nach Traminer. Und da hat der Papa alles Mögliche damit gemacht, Weinbrand, oft einmal einzeln ausbaut und dann aber nie im Markt braucht, dann selber ein bisschen mit Maischegärungen experimentiert. Und eigentlich jedes Jahr war es am Plan, dass der Weingarten jetzt rausgehauen wird. Und dann irgendwie doch nicht und wieder nicht und wieder nicht. Und ja, jetzt findet er Verwendung.
Was machst du draus?
Also ich verkehre zum Großteil auf der Maische, um da ein bisschen mehr Struktur und Spannung einzukriegen. Bietet cool. Sie perfekt auf, wie mir aromatisch.
Und der Cabernet ist jetzt dann quasi reinsortig dann.
Genau. Ja. Also alle meine Weine sind reinsortig. Mhm.
Ich habe immer die ehrenvolle Aufgabe, ich darf nach dem Kosten fragen. Und was hast du uns denn mitgebracht?
Jetzt bist du durstig geworden, gell, wenn wir über den Wein
reden. Ja, aber jetzt ist schon.
Ja, das ist jetzt eigentlich eher eine super schöne Überleitung. Wie gesagt, für mich steht Tradition und Innovation auf keinen Fall in einem Widerspruch zueinander. Und es ist auch nach wie vor mein Hauptjob oder mein, ja, 95% ist das Familienweingut. Und da finde ich es auch immer ganz schön, über die Entwicklung zu reden und das auch zu probieren. Machen wir mal auf. Und
vielleicht das. Danke.
Und wie gesagt, auch jetzt als Überleitung ganz gut, weil ich habe jetzt nicht bei meinen Weinen, wie schon vorher gesagt, ich mache jetzt alles anders und alles, was vorher war, war Blödsinn, sondern mein Vater hat eine extreme Entwicklung über die letzten Jahrzehnte hingelegt und hat natürlich auch, man muss seinen eigenen Stil finden, das war mir auch bei mir so wichtig. Und ich habe danach vor allem in meiner Linie seine Ideen auch weiter gedacht, vielleicht auch extremer gedacht, aber mir geht es eher um eine Weiterentwicklung des Ganzen. Und darum finde ich es jetzt ganz gut, wenn man sagt, man besinnt sich in der Familienlinie zurück auf das, was uns wichtig ist. Und darum habe ich jetzt danach einen Ortswein mitgebracht aus der Familienlinie, Cuvée Gottesbrunn. Mhm. Gottesbrunn ist der mittelhochdeutsche Name von Göttlesbrunn. Und die Ortswein-Thematik ist in Kanuntum ungefähr seit maximal, würde ich jetzt mal sagen, 10 Jahren ein Thema. Und bei unserem Weingut hat es aber schon seit, ja, ich glaube seit später 90er, Anfang 90er, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, auf jeden Fall schon vor der Jahrtausendwende, den Cuvée Gottesbrunn gegeben. Es war immer schon ein Ortswein, wir haben es nicht als das bezeichnet oder vielleicht auch noch nicht gesehen damals, sondern es war für uns immer selbstverständlich, Gottesbrunn heißt ja Göttlesbrunn, es ist Göttlesbrunn drinnen.
Es ist ein Begriff, den man kennt, ja.
Genau.
Ja, bevor du die Etikette wieder erklären darfst, liebe Corinne, werden wir nochmal kosten, oder?
Okay, genau.
Ja.
Prost.
Prost.
Danke.
Zum Wohl. Prost, danke. Prost. Jetzt hat's, ich habe mich nämlich beschwert, dass man nie in die Augen schaut.
Beim Prost, in die Augen geschaut.
Die Korne, ja, na, passt.
Ja.
Ja, man bekommt es gleich sofort zurück. Also,
Und der Gedanke war auch, oder ist auch hier, dass wir die wichtigsten Rebsorten drinnen haben. Also zum Großteil ist es Blaufränkisch und Zweigelt, so Blaufränkisch die Hälfte circa, und dann nochmal so 20% Melo.
Ja, gleich kurz die Flasche. Das Etikett, immer total spannend und wieder ein Wiedererkennungswert. Wenn man einmal ein Glatzerfloschen wo gesehen hat, sieht man das immer wieder quasi heraus. Und zwar ist es so, dass eigentlich das G, man sieht die Flasche, also es ist quasi ein gestanztes Etikett, aber das Etikett ist, wie wenn es jetzt rundherum gehen würde um die Flasche, also eine wie eine Banderole, oder? Kann man das so sagen? Und das G ist ausgestanzt. Auf der geraden Seite vom G steht dieses Gottesbrunn und auf der Innenseite von dem G Kanuntum DRC und dann steht eine Geschichte drauf geschrieben. Ich versuche das jetzt einmal so wiederzugeben. Es schrieb 2023, als Herr Glatzer den erlesenen Gottesbrunn, einen bemerkenswert gehaltvollen, intensiven und aromatischen Qualitätswein aus Österreich, liebevoll gekeltert und abgefüllt hat. Auch wenn eine Zahl wie 18.800 von 5/25 eventuell trocken wirken mag, verbergen sich dahinter fruchtig bekannte und substanzreiche 14% Volumensalkohol und 0,75 Liter Spitzenwein, der nicht nur Gourmets begeistert. Und so geht Herrn Glatzers Geschichte um die Welt. Doch beginnt sie stets im schönen Kanuntum, DRC, Göttlesbrunn, Gottesbrunn 2023. Ja, schön. Dann haben wir noch Member auf ÖTW. Das ist auch oben auf der Kapselhülle zum sehen. Die Flasche hat einen Korkverschluss. Habe ich was vergessen? Glatzer, also das ist alles in Handschrift quasi geschrieben auf dem Etikett. Und das Logo Glatzer, darunter Kanuntum, ist in einem Lack erhabenem genau. Und in kleinen,
eine also positive
Glatzer
Prägung.
In kleinen Buchstaben.
Ja, also man kann sagen, ein Aushängeschild
fürs Kanuntum.
Fürs Kanuntum und aber auch für das Weingut Glatzer.
Ja, und für Göttlesbrunn vor allem in den Sinn.
Genau. Was gibt es noch in eurem Portfolio für Weine? Was, oder Bärenreißer oder sowas habe ich gelesen. Was gibt es noch?
Also ich meine, das Wichtige ist für uns oder das wichtigste Thema ist für uns die Herkunft. Und deswegen bilden wir in unserem Sortiment die Pyramide ab, von unten bis oben. Also von Gebietsweinen, Ortsweinen, Lagenweinen, wo der Fokus oder wo 2/3 mindestens an DRC-Rebsorten, was bei uns Weißburgunder, Chardonnay, Grüner Veltliner, Zweigel und Blaufränkisch sind. Und genau, also da haben wir zum Beispiel eben ganz klassisch einen Rubin Kanuntum als Beispiel für einen Gebietswein. Ortsweine, unsere bekanntesten sind Gottesbrunn und Zweigel Dornenvogel Göttlesbrunn. Und bei den Lagenweinen haben wir zum Beispiel Ried Bernreiser, Ried Rosenberg oder jetzt neu im Weißweinbereich Ried Goldberg Chardonnay.
Für unsere Zuhörer, Rubin Carnuntum ist welche Rebsorte? Zeigelt. Genau. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber es gibt ja einige Winzer, wo dann auch wirklich auf der Flasche nur draufsteht Rubin Carnuntum, wo nicht draufsteht, dass es zweigelt ist. Also habe ich schon gesehen.
Genau, genau. Es ist halt kommt generell immer darauf an, möchte ich nur mein Carnuntum DRC draufschreiben oder schreibe ich schon noch die Rebsorten dazu. Mhm. Das ist halt auch immer, ja.
Das war das so eine Marke eigentlich, Rubin Carnuntum?
Ist eine Marke.
Dürfen das alle aus dem Carnuntum führen?
Nein, also das ist im Prinzip ist es ein Verein, der jetzt seit ca. 30 Jahren besteht und ich muss Mitglied des Vereins sein und dann muss ich mit dem Wein jedes Jahr erneut die Kostjury, also die besteht aus allen Mitgliedern, die kommen zu einer Verkostung zusammen und dann wird der Wein mit Ja oder Nein entweder angenommen oder abgelehnt.
Also wenn jetzt quasi wenn jetzt mehrere sagen, na, das ist jetzt nicht typisch, wir wollen nicht haben, dass quasi nach außen hin jemand sagt, der schmeckt man zum Beispiel nicht und dann ist gar kein typischer Rubin Carnuntum.
Genau. Dann hat man die Chance, das noch, was auch immer dann auch das Problem ist, vielleicht eine andere Probe zu nehmen, eine andere Charge, wie auch immer, die passt. Es gibt natürlich auch sonst ein paar noch rechtliche Vorgaben, an die man sich, oder ja, Zahlen, Daten, Fakten, das ist jetzt weniger spannend, aber es muss von den Carnuntum-Winzers oder Rubin-Carnuntum-Winzern selber als typisch und als in Ordnung befunden werden und dann darf es als Rubin-Carnuntum auf den Markt kommen.
Eine spannende Sache, also im eigenen Verein das zu entscheiden. Ja.
Anonym natürlich, also wir haben keine Ahnung, was wird auf. Es kann da passieren, dass du den eigenen Wein auflädst.
Ja, schaut blöd aus dann, aber es ist so. Wir haben ja das Glück, kann man sagen, dass man ja sehr oft, hat natürlich was mit der Thematik Podcast zu tun, dass wir ja schon die junge Generation bei den meisten Weingütern vor dem Mikrofon haben. Auch hier ist es so, ich meine, wir hätten schon mit dem Walter und mit der Doris auch was zu reden gewusst, aber grundsätzlich ist es so, dass das auffällt, dass die neue Generation sehr aufstrebend ist, sehr kreativ ist. Wenn du so zu deinen Kollegen umdrehst, wie und in die Reihe schaust, was zeichnet euch aus?
Ich glaube, das Ding ist auch bei unserer Generation jetzt, wir hatten zu, weiß ich nicht, 90% die Wahl oder vielleicht sogar mehr, wollen wir das machen oder wollen wir es nicht machen. Bei unserer Elterngeneration, da war oft doch eher klar, dass wir es machen. Du musst oder einfach, es war halt so. Also, weil es immer so war. Und ich meine, es war jetzt bei meinem Papa nicht der Fall, dass es nicht hätte machen wollen. Aber vielleicht doch bei vielen anderen schon. Oder wie gesagt, das war halt einfach so. Da hat sich die Frage vielleicht gar nicht gestellt. Und ich glaube, bei uns Jungen, vielleicht, da gibt es sicher auch, es gibt immer Ausnahmen, aber die meisten wollen das wirklich machen. Und wir hätten die Wahl gehabt, was anderes zu tun. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden. Sprich, ich glaube, das ist schon ein Grund, warum da sehr viel Motivation auch dabei ist. Und ich glaube, zum anderen auch, überlegen sich viele in unserer Generation auch sehr genau, wer sind wir, wer wollen wir sein und wo wollen wir hin. Weil früher hat man das einfach gemacht.
So wie es die Alten gemacht haben
und halt einfach weitergemacht und irgendwie ist schon gegangen und dann machen wir halt einmal und dann schauen wir schon und dann sehen wir schon. Und ich glaube, bei uns natürlich auch die Zeiten haben sich verändert. Wir haben vielleicht auch ganz andere Ausbildungen, andere Möglichkeiten auch. Wir sehen vielleicht auch Betriebe teilweise mehr als Unternehmen. Weniger, natürlich, die Landwirtschaft ist der Hauptfaktor, aber wir sehen es vielleicht nicht mehr nur als landwirtschaftlicher oder önologischer Betrieb, sondern in unserer Generation sieht man vielleicht mehr dieses Gesamtkonstrukt Weingut als Betrieb und was dahinter steckt.
Dass man nicht nur einen Wein macht, sondern dass man viel mehr eigentlich macht.
Genau. Und dass auch eine konkrete Idee dahinter sein muss. Also ich kann eh Wein machen, aber ich muss mir halt, glaube ich, es ist immer wichtiger, mir zu überlegen, was möchte ich machen, was möchte ich kommunizieren, was möchte ich kommunizieren durch den Inhalt in der Flasche und wie trage ich das nach außen. Und das ist für uns ganz klar Herkunft. Weil ich glaube, das Wichtigste ist für mich ja selber Substanz. Also das ist ja das, was ich mir selber oft überlege oder was wir oft diskutieren. Und ich kann jeden Trend hinterherrennen und meinen Weinen irgendwelche lustigen Namen geben. Und dann bin ich vielleicht der New Rising Star und bin für 5 Jahre interessant und dann kommt aber der Nächste oder die Nächste und dann ist es schon wieder uninteressant, weil das Ganze keine Substanz hat. Und für mich, was am meisten Substanz hat, ist einfach Herkunft. Weil Herkunft, das kann ich auch nicht nachempfinden oder nicht nachbauen. Ich kann, wenn ich meinen Wein irgendeinen Namen gibt, das finde ich auf der ganzen Welt, kann ich das vielleicht sogar billiger, oder nicht vielleicht, sondern wahrscheinlich billiger produzieren. Und es ist trotzdem ein netter Wein und es ist eh wurscht. Aber Herkunft, es gibt ein Kanuntum, es gibt ein Göttlesbrunn, es gibt eine Riedbärenreiser. Und das ist das, was, wo viele auch junge Winzer, mit denen ich rede, mittlerweile auch wieder sagen, hey, das war vielleicht doch nicht so schlecht, was unsere Eltern gemacht haben. Natürlich gibt es ja die in der Anführungszeichen Revoluzer, die den Weinen witzige Namen geben. Aber gerade die Winzer, die lange Frist erfolgreich sind, lange Sicht erfolgreich sind, da braucht es ein bisschen mehr wie das. Und ich glaube, das verstehen auch jetzt gerade so, also diese in der Anführungszeichen ganz jungen Winzer, die jetzt so Anfang, Mitte 20 sind, ja, verstehen das, glaube ich, wieder sehr gut.
Und da gibt es ja dementsprechend Netzwerke, es gibt ja Vereinigungen, es gibt da Bemühungen, marketingtechnisch, wo man das heraushebt. Da habe ich das Gefühl, man trägt sich gegenseitig.
Genau, also ich finde, Netzwerk ist ultra wichtig. Ich bin ja immer der Meinung, du machst dich selber nicht besser, indem du es anderen schlecht machst, sondern eher heben wir uns gleichzeitig oder gemeinsam mit rauf. Und wenn ich jetzt eine Flasche Wein mehr verkaufe, weil ich den anderen schlecht mache, dann ist das nur kurzfristig. Und wenn wir alle unseren Platz gefunden haben und wenn wir genau wissen, wo wir hinwollen, ist das sicher viel besser miteinander. Und ich bin extrem viel mit Winzerkollegen unterwegs. Ehrlich gesagt, jetzt nicht über irgendeinen speziellen Verein oder Netzwerk. Natürlich haben wir unter den österreichischen Traditionsweingütern vernetzen wir uns Jungen auch immer. Aber auch unabhängig davon, über Institutionen, über Vereine hinweg. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir jungen Winzer im Austausch sind, dass wir uns auch privat miteinander treffen. Da muss es ja gar nicht immer nur über Wein gehen oder über unser Gebiet oder Betrieb, sondern einfach so über die Ansichten vom Leben zu plaudern und einfach mehr Gaudi miteinander haben. Dass einfach auch, weil wir jungen Winzer doch sehr viel Zeit, Privatzeit, Wochenenden und so weiter, Veranstaltungen, Messen und so weiter verbringen. Und es ist ja lustiger, wenn ich das quasi mit Freunden mache.
Und dann Gaudi hast du
und
dabei.
Und Gaudi habe, weil wir müssen es ja uns nicht noch selber schwieriger machen, als wie es ist. Und das ist ja schön, wenn ich dann irgendwo in Düsseldorf bin oder jetzt auch in New York und da mit irgendeinem Winzerkollegen oder Kollegin meinen Spaß habe und wir uns eine schöne Zeit machen.
Du hast Veranstaltungen angesprochen. Was habt ihr so für Veranstaltungen im Kanuntum?
Bei uns im Kanuntum, also wir machen immer wieder individuelle Geschichten oder wenn wir uns ein bisschen zusammentun. Dieses Jahr gibt es auch was Neues. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wann es jetzt veröffentlicht wird oder inwiefern ich das schon ankündigen kann. Aber da wird es auch vom Kanuntum aus, also vom Gebiet aus, eine ganz neue Veranstaltung oder Art der Veranstaltung geben. So haben wir es bisher im Kanuntum noch nicht gemacht. Es wird ein altbekannter Name sein, aber komplett neuer Inhalt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was ich da jetzt schon sagen kann dazu. Und natürlich bei unserem Weingut, wir haben auch ganz großen Spaß an Veranstaltungen. Mein Bruder hat das auch vorangetrieben, weil der ist aus Jugendobmann Göttlesbrunn sehr erprobt in Veranstaltungen machen und liebt das auch. Also das ist er, das kann er auch. Und der war da ganz dahinter, dass wir bei unserem Weingut das wieder noch mehr beleben. Und wir haben letztes Jahr ein viertägiges Pop-up gemacht, das Dolce Vita, Schweinsbrat und Amore. Eine Fusionsküche, Pizza, italienische Küche und klassische ostösterreichische Heurigenküche.
Mhm, cool. Was machen wir heute? Aber das ist alle Altersklassen oder ist
alle,
das,
also da waren wirklich von Kindern bis zu Göttlesbrunner Pensionisten da, also alles querbeet. Es ist unkompliziert, es ist easy. Mhm. Wir machen das dieses Jahr 2 Wochenenden. Und dann werden wir auch ganz knapp vor der Lese oder Anfang der Lese, schauen wir mal, ob es ein spätes oder frühes Jahr wird, mit einem Freund von mir, der ein ganz cooler, junger, motivierter Koch aus Tirol ist, Fiesta Mexicana machen, wo wir auch so in der Fusionsküche, da ganz genau kann ich es auch nicht sagen, aber da machen wir eben wieder die Fusion aus Österreich und Tex-Mex-Küche, also es wird Taco, Burrito und so weiter geben, von uns ganz speziell interpretiert.
Cool.
Und dann halt praktisch immer Leopoldiger und
Jungen Schnuppern. Genau, Leopoldiger und Jungen Schnuppern sind so die Klassiker.
Gibt's auch.
Genau.
Wir haben die junge Generation angesprochen. Sicherlich eine wichtige Aufgabe aus meiner Sicht ist, den jungen Menschen beizubringen, dass Wein ein Genussmittel ist. Das ist ja doch immer ein bisschen ein Thema. Wie siehst du das? Wir haben jetzt oft schon gehört, der Einstieg ein bisschen niederschwelliger, mit einem Bettnat oder mit irgendwas Leichten anzufangen. Habt ihr auch da Gedanken euch gemacht, dass ihr sagt, ihr versucht, den jungen Menschen beizubringen? Da geht es jetzt nicht um die Masse, sondern geht es ums Kosten, um Verstehen. Was ist das Handwerk dahinter? Wo ist die Herkunft? Wie siehst du das Ganze?
Ja, also im Prinzip haben wir schon ein großes Thema besprochen, und das ist für uns, sind das auch die Veranstaltungen. Also ich muss den jungen Leuten wieder eine Möglichkeit geben, einen niederschwelligen Zugang zum Wein zu finden. Ich glaube jetzt nur mit Produkt XYZ, klar, das gehört dazu. Aber das Wichtige ist, dass wieder verstanden wird, Wein ist auch ein Lebensgefühl. Das ist nicht, wie es momentan oft dargestellt wird, ausschließlich eine Droge. Das ist nicht nur der Aspekt Alkohol, sondern es transportiert Kultur, es transportiert ein Lebensgefühl und Geschichten. In jeder Flasche ist eine Geschichte drinnen. Und mit Veranstaltungen, glaube ich, hat man einen guten Anknüpfungspunkt. Und ich muss sagen, da waren extrem viele junge Leute da und die haben alle einen Wein getrunken. Weil es auch easy ist, man kann sich ein Glasel bestellen, es sind faire Preise. Und es ist einfach unkompliziert. Ich muss nicht in einem Restaurant komplizierte Weinkarten durchschauen, sondern
sie probieren einfach einmal aus.
Genau,
ne?
Ja. Genau.
Blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Was sind deine wichtigen Punkte? Was würdest du gerne mal ausprobieren? Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Also natürlich, man hat immer Ideen und so weiter, aber ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht in so einem großen Sprung, sondern ich sehe eher immer von einem Jahr aufs andere. Wenn ich jetzt probiere bei der Lese oder ich denke mir, ich würde gerne so und so mehr in die oder in die Richtung arbeiten, aber das sind so kleine Zahnräder, die man dreht, dass man dann oft retrospektiv sagen kann, vor 10 Jahren habe ich so und so gemacht, nur ich kann jetzt gar nicht sagen, in 10 Jahren will ich so und so machen, weil das sind jedes Jahr kleine Millimeter, die man weiter dreht, und das sieht man dann vielleicht erst später. Und Entwicklung ist wichtig, aber ich will mich nicht in 10 Jahren komplett neu erfinden. Also lieber ja, Schritt für Schritt weiterentwickeln, jedes Jahr was tun. Und das ist, glaube ich, ja, langfristig auch nachhaltiger.
Wo trifft man dich in der Freizeit? Wenn du, ich meine, da wird nicht viel überbleiben, weil du hast gesagt, du bist eigentlich das Gesicht nach außen, bist relativ viel unterwegs. Ist dann sowas wie in New York oder sowas, ist das dann gleichzeitig auch das, dass du sagst, ich muss zwar arbeiten dort, aber es ist für mich auch ein bisschen Urlaub? Oder gibt es auch wirklich eine Zeit, wo du sagst, die ist ohne Wein?
Ich glaube, es ist auch immer eine Einstellungssache. Also wenn ich mir jetzt dort einstelle, ich darf jetzt eine 10-Tage Tour durch die USA machen, sehe ich jeden Tag eine andere Stadt. Sicher ist es anstrengend, aber ich sehe das auch irgendwie als Urlaub. Aber ich mag das ja gar nicht, das so zu sehen. So, da arbeite ich und da habe ich frei Wochenende unter der Woche. Das sehe ich nicht so, sondern ich sehe eher, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und ich meine, sicher ist Freizeit auch wichtig und es die Zeit ohne Wein ist auch, wie oder jetzt nicht nur vom Trinken, sondern auch von den Gedanken her. Und ich liebe Sport, also ich mache sehr gern CrossFit, ich gehe gern laufen, mache dann auch immer wieder so Challenges wie ein Hyrox oder ein Halbmarathon. Jetzt habe ich mir ein Rennradl gekauft letztes Jahr. Also alles Mögliche eigentlich in dem Bereich. Alles, was halt so individuelle Sportarten sind, wo man jetzt nicht an Termine oder irgendwelche ja, Trainingsfixe gebunden ist, irgendwie Fußballtrainings, das ist nicht meins, sondern eher am Abend oder im Sommer in der Früh, bevor der Tag losgeht, eine Runde laufen oder mit dem Rennrad
durch die Gegend. Aber jetzt hast du gesagt, was eben, du machst gern viel Sport und Hyrox und Marathon und bla bla und bist aber Winzerin. Wie erklärst du jemanden, weil ich finde gerade das ist das, was du in den Medien so mitkriegst, wenn jemand, wenn's die Sportler, viele Freundinnen von mir, die macht den Ironman und sagt dann, ja, nein, sie kann, oder hat schon gemacht und macht den Herr wieder, nein, sie trinkt jetzt keinen Alkohol oder so. Wo ist die Balance?
Also da möchte ich jetzt ich habe letztes Jahr in New York eben, wenn man wieder schließt sich der Kreis, eine ganz tolle Frau kennengelernt, die Sophie Imhoff, die ist auch eine Influencerin, macht Triathlon oder jetzt ist sie sogar ein Ultramarathon durch die Wüste gelaufen und ist Doktor in der Neurowissenschaft. Also unglaublich intelligente Frau, die in New York arbeitet und lebt und an ALS forscht. Und ich habe sie gefragt, wie ist das mit dem Thema Alkohol, wie siehst du das? Sie war bei mir nämlich auf einer Weinverkostung in New York, also sie hat auch eingetrunken. Vor allem zum einen aus der Sicht von einer Wissenschaftlerin, die sich mit dem beschäftigt, und zum anderen als Sportlerin. Und sie hat zu mir gesagt, schau her. Als Wissenschaftlerin kann ich dir sagen, ich hoffe, ich zitiere sie jetzt richtig, sollte sie das hören, kann ich dir sagen, jeder Schluck Alkohol schädigt. Ja, ich würde jetzt anlegen, wenn ich was anderes sage. Aber man muss das in Relation setzen, weil jeder Atemzug in einer Luft, wo viel hoher CO2-Gehalt ist, oder jeder Bissen von einem gentechnisch veränderten Lebensmittel oder jedes Mikrogramm Mikroplastik schädigt uns. Und klar, man kann es nicht schönreden, aber man muss alles in eine Relation setzen. Und dass es so drastisch dargestellt wird, klar, wenn man das so sieht, ist so viel, was wir tun, schädlich, und man muss alles in eine Relation setzen. Und sie sagt, sie ist Sportlerin und natürlich vor einem Wettkampf oder so muss man sich da ein bisschen zusammenreißen, aber sie trinkt auch am Wochenende ihr Achtel oder ihr Flaschen hin und wieder mal. Und was man auch nicht vergessen darf, ist der soziale Aspekt, weil gerade psychische Erkrankungen verhindern die Lebenserwartung massiv. Hm. Und natürlich, ich rede jetzt vom ausgewogenen Weinkonsum, nicht von ich brauche um 7 in der Früh mein erstes Viertel, dass der Tag starten kann. Also ich glaube, dass man da Balance reinkriegt, ist wichtig. Das muss natürlich auch jeder für sich selber finden. Ich bin zum Beispiel eher der Fan von, ich trinke 1-2 Tage die Woche, dafür mache ich mir da auch kein Limit und sage, es darf nur ein Glasl sein. Also natürlich ein Limit, aber jetzt nicht nur von Glasl beschränkt, dafür brauche ich meine 0 Tage. Ja. Aber das ist, da ist jeder anders, und mir war das einmal wichtig, das auch von der empirischen Seite her zu hören, dass das ja nicht das ist, was uns unterm Strich, wenn wir sonst halbwegs gesund leben,
genau,
wird das, glaube ich, uns allen nicht schaden.
Man muss, glaube ich, immer so sehen, dass alles, was wir tun, ob wir essen, trinken, genau, Sport betreiben oder nicht Sport betreiben, ob wir in die frische Luft gehen oder ob wir uns in die Sonne legen, hat genau immer ein bisschen was mit dem Abrunden des Wohlbefindens zu tun.
Genau.
Und wenn man selber mit sich selbst im Reinen ist und wenn man sagt, okay, man fühlt sich wohl, dann ist man auch gesunder.
Ja,
weil eben, wenn man sagt, wenn man aus dem Gleichgewicht ist, und da kann es schon sein, dass, wenn der Tag anstrengend war, dass ein Achterl am Abend zum Essen oder vielleicht dann beim Buch oder beim Fernsehen, das kann jetzt nicht schaden. Wenn es natürlich dann halt jeden Tag ist oder jeden Tag mehr, dann ist es ein übermäßiger Genuss.
Ja, und eben, dann ist wie wir gesagt haben, wenn ihr ein bisschen schlechte Luft einatmet, ein bisschen Mikroplastik konsumiert, ist nicht so schädlich, wie wenn ihr das in Massen. Also ich glaube, so in dieser Relation muss man das auch sehen.
Das geflügelte Wort Selbstverantwortung,
genau,
kann man sagen.
Ja, Balance.
Und Balance.
Genau, Balance ist, ja.
Ja, persönlich, welcher Winkel der Erde würde denn auf deiner Karte fehlen, was darfst du persönlich gerne mal anschauen, was interessiert dich oder was für Weingüter würdest du gerne besuchen, was ist das, was noch irgendwie auf der Bucketlist fehlt?
Also ich würde total gerne nächstes Jahr Praktikum in Südafrika machen. Das ist so das, zum einen, weil mich das Land unglaublich interessiert, und auch so, da möchte ich dann schon vielleicht einen Urlaub anhängen und vielleicht auch in einem der Nachbarstaaten, das habe ich jetzt noch nicht genau festgelegt, dann vielleicht auch vielleicht Safari oder sowas machen und natürlich da ein paar Wochen arbeiten und auch im Weinbaukontext was dazu zu lernen. Und ja, ich muss sagen, wir sehen ja auch sehr viel, ich komme sehr viel herum, dass ich ganz ehrlich auch oft mal froh bin, daheim zu sein. Das ist auch was Schönes, das habe ich auch erst lernen müssen, dass man sich die Freizeit dann nicht immer nur so vollpacken muss. Und ja, und Thailand steht bei mir auch absolut auf der Liste, weil das einfach meine Lieblingsküche ist. Also für den Winter dann.
Ja.
Ja.
Für einen verlängerten Sommer, kann man sagen.
Genau. Oder so.
Ja, wir haben eine Rubrik, die sich schlimmer anhört, als sie ist. Für mich ist es das Ziel einer kleinen Reise, die wir in jedem Gespräch haben, weil da kann man zurücklehnen und den Wein noch weiter kosten und die Korne darf übernehmen zum kleinen Verhör zum Schluss.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ich glaube Seeigel.
Ah, okay. Habe ich noch nicht gegessen.
Unglaublich fett.
Okay.
Also, braucht man nicht.
Nein. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Meistens, wenn wir sehr viel Weißwein getrunken haben, das erste Glas Rotwein.
Okay. Endlich. Die Erlösung.
Erlösung. Finally.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Ich habe einmal ein Menü gehabt mit ausschließlich Weißweinbegleitung. Das ist schlimm. oder schlimmes Weinerlebnis, Kork in der Muscatella. Mm. Zwei katastrophale Dinge in einem.
Aber den erkennt man dann wirklich gleich, jeder ja, sofort genau. Bei der Aromarebsorten dann. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es, jetzt bin ich gespannt.
Blaufränkisch.
Warum?
Weil es so vielseitig sein kann. Ein bisschen ähnlich wie Pinot Noir. Ich meine, dass eine Rotwein-Rebsorte ist, war glaube ich eh klar bei mir. Und ich liebe Tannin, ich liebe Säure, aber ich mag auch, wenn es manchmal samtig sein kann und all das kann blaufränkisch sein. Man kann auch theoretisch Rosé draus machen, also das ist wahrscheinlich wirklich am vielseitigsten.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Käsekreiner mit Champagner.
Fancy.
Und ehrlich gesagt, wenn es ganz schlimm ist, gar nichts.
Käsekreiner mit Champagner, hört sich nach Albertina, Würstelstandl, Pitzinger an.
Das musst du mal ausprobiert haben irgendwo, weil sonst, wie kommst du sonst auf die
Comedy? Ja, ich habe es letztens einmal bei einer Freundin bekommen und da habe ich mir gedacht, das ist perfekt. Ja. Besser geht's gar nicht.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Mit meinem Urgroßvater, weil das eigentlich der Mensch ist, der von meinem Vater, von dem mein Vater das Weingut übernommen hat. Und da war ich leider noch zu jung, also erst wie 17 war gestorben und die letzten Jahre dann immer wirklich Wein trinken können. Also das wäre wirklich schön.
Was er sagt. Was die
einfach mir erzählt, wie er zum Wein steht und was seine Gedanken waren. Ja.
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Sehr peinlich war letztens beim Flo in Langenlebern, hat mir der Benni, der Sommelier, meinen eigenen Wein eingeschenkt. Und ich war irgendwo, also Bernreiser 2012 und ich war irgendwo in Bordeaux.
Ja.
War ein bisschen peinlich.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Das ist mir wirklich peinlich und ich möchte es nicht mögen. Und ich habe meinen Bruder verflucht, wie er das erste Mal bestellt hat. Und es ist nämlich Kebab-Pizza. Und ich habe mit ihm so geschimpft und ich muss leider sagen, es ist gut. Und ich will es nicht mögen, aber es ist gut.
Naja, ich habe es noch nicht probiert, aber...
Nein, man denkt, es ist furchtbar und ich will es absolut nicht mögen. Und ich habe so mit ihm geschimpft, aber ich muss leider sagen, es ist gut.
Es kann was. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Mir hoffentlich die 2036er dann oder 35er dann wahrscheinlich eher noch.
Und mein letztes Glas Wein soll sein?
Ein roter Spritzer.
Ganz untypisch. Trinkst du einen roten Spritzer?
Nein, weil, entschuldige, ich muss das jetzt sagen, das ist jetzt nichts gegen die, aber ich sage immer, wenn wer einen roten Spritzer bestellt, habe ich immer gesagt, wer einen roten Spritzer trinkt, frisst kleine Kinder.
Wer den roten Spritzer nicht ehrt, ist dem Bordeaux nicht wert.
Okay.
Also, nein, also ein roter Spritzer tut mir echt schwer.
Das sagen alle und dann trinkt man, mir ist es auch so gegangen und dann trinkt man 3, 4 und dann will man immer zurückkommen.
Okay,
vielleicht sollte man es einfach mal probieren.
Ja, also ich glaube, man kann zusammenfassen, es wird nicht das letzte Mal sein, wo wir voneinander gehört haben. Beim nächsten Mal nimmst du den Bruder dann auch mit.
Genau.
Und wir dürfen uns für ein sehr interessantes Gespräch bedanken. Was mir auffällt in manchen Gesprächen, da fliegt die Zeit dahin und es ist fast jetzt dann bald über 50 Minuten. Wir haben immer so unsere Marke wegen der Aufmerksamkeit der lieben Hörer, die das beim Pendeln und so hören. Deshalb, da wir dann meistens irgendwie so in diesem Rahmen uns bewegen. Wir werden den Wein in den Shownotes verlinken, wir werden das Weingut verlinken. Wir bedanken uns und in diesem Sinne Prost.
Prost.
Mahlzeit. Zum Wohl. Dankeschön.
Schön wiedersehen. Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.